Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Tag, Tobi.
Hallo, Thomas. Und herzlichen Glückwunsch zum Pod-Day.
Ja, genau. Ja, da habe ich mich auch gefreut. Ja, mir war das nicht bewusst.
Dir war das nicht bewusst. Okay.
Ja, also, dir war es doch auch nur bewusst, weil die Rechnung kam.
Die hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Ich habe jetzt noch Tränen in den Augen, was wir quasi jährlich für unseren bei unserem Podcast-Hoster abdrücken müssen.
Ganz so schlimm ist es ja nicht.
Naja.
Aber ja, über was reden wir jetzt aktuell gerade? Ja, unser Geek-Café Podcast-Jubiläum.
Ja.
Wir hatten jetzt gerade?
Sechsjähriges unter dem Namen Geek-Café. Genau.
Genau. Ja. Sechsjähriges. Ja.
Wahnsinn. Also es kommt mir erst vor, als wäre es gestern gewesen.
Wie gestern?
Ja, ich weiß noch genau, wie ich angefangen habe, das Logo mit einem Hörer zusammen zu gestalten. Da hat uns auch ein Hörer geholfen, das ein bisschen zu gestalten. Das Ganze, wie ich dann mit der Frau Müller Kontakt aufgenommen habe, ob die unseren Jingle einsprechen möchte und so weiter. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen.
Genau, als wäre es gestern gewesen, ja.
Ja, ja.
Genau. Als du den Vertrag zusammengeklickt hast bei Podigy, ne?
So ist es.
Als sie das erste Mal die Tränen kamen, ja.
Ja. Es kommt immer so unverhofft.
Nee, aber man muss mal gucken, weil du hattest ja hier, Thomas, guck mal, und hat es mir den Screenshot ja noch geschickt.
Ja.
Und ich so, what the fuck, ey, ist schon so viel Zeit vorbei. Dann hat sie gesagt, ja, hier, wir haben schon so viele Folgen über Dings veröffentlicht. Oder unter Geek-Café dann. Und ich so, Moment, lass uns mal gucken hier, Apfelklatsch, ja, wann wir da angefangen haben, wie viele Folgen wir unter Apfelklatsch gemacht haben und wie viele Folgen wir jetzt hier Geek-Café haben. Und ich so, wow, dauert nicht mehr lange und wir haben die Folgenanzahl vom Apfelklatsch geknackt, ja.
Ja, das, also zeitlich gesehen sind wir jetzt quasi gleich auf, ne? Also 6 Jahre Geek-Café, 6 Jahre Apfelklatsch, glaube ich, ne? Müsste jetzt quasi so die Hälfte sein, ne?
Nicht ganz, aber ja. Wir nähern uns dem Ganzen, ja.
Wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht? Also, wenn man mal so den Schnitt der deutschen Podcast-Szene sich mal anguckt.
Ja.
Da sind wir schon wirklich Uropas, ja.
Ja, sagen wir mal in der.
Also was so auch das Durchhaltevermögen betrifft.
Das ist richtig.
Nicht unbedingt jetzt, seit wann wir dabei sind.
Ja.
Aber auch die Länge oder wie lange wir schon podcasten und vor allem auch die Kontinuität halt, die wir einfach haben.
Mhm.
Okay, wie gesagt, du noch mehr als ich, weil ich habe zwischendrin ja schon mal gefehlt. Mhm. Auch schon beim Apfelklatsch war ich ja nicht jede Folge dabei.
Ja.
Aber trotzdem, ja, so kontinuierlich, wie wir gesendet haben und wir dann auch zu zweit das Projekt auch mal mit einer Urlaubsvertretung oder mit einer Krankheitsvertretung das durchziehen, das ist schon, also wie gesagt, da gibt es zwar auch viele andere, aber auch gerade jetzt bei uns in der Blase haben wir schon andere Projekte erlebt, die so schnell wieder weg waren, wie sie gekommen sind, ja. Was eigentlich auch immer schade ist, ja, weil es ja da auch nette Formate und nette Kollegen und Kolleginnen gab. Aber was, ja, wir können es ja nicht ändern, ja. Das muss ja jeder dann für sich selbst entscheiden, wie er das machen kann und ob er die Zeit und die Möglichkeiten dafür hat. Aber das ist schon.
Ja.
Ich möchte mir ungern da selbst auf die Schulter klopfen oder auch oder dir kann ich ja, aber wie gesagt, ich möchte mir da ungern selbst auf die Schultern klopfen, aber das ist schon eine reife Leistung, die wir da hier abliefern, ja.
Ja, das ist richtig. Also von der Zuverlässigkeit.
Wie gesagt, der Content und Art und Weise ist eine ganz andere Frage.
Das ist ja auch Geschmackssache.
Das ist ein ganz anderes Thema, aber.
Darüber kann man ja auch diskutieren, ob das jemandem gefällt oder nicht. Und wenn es halt nicht gefällt, dann muss man sich das ja auch nicht anhören. Das ist ja das Schöne. Das ist ja ein Angebot. Entweder man
dass nimmt er dann aktiv angenommen wird. Es ist ja auch nicht so, dass du sagst, okay, ich habe nur einen Radiosender und da wird das halt ausgestrahlt. Nee, wir konkurrieren ja mit allem im Prinzip
um
die Zeit, die der Hörer oder die Hörerin uns gibt. Und das ist immer wieder schön, wenn man dann auch sieht, ja, und auch Feedback kriegt, ja, dass man gehört wird. Und eins sind ja die Downloadzahlen, die wir ja haben, ja, das verfolgt man ja schon. Das andere ist natürlich das Feedback, was dann über alle möglichen Kanäle halt reinkommt. Und das freut einem schon. Das gibt einem ja auch so die Motivation in gewissem Maße, ja, um das halt auch weiterzumachen. Ja.
Ja gut, zwangsläufig muss ich ja die Downloadzahlen verfolgen, weil die potenziellen Werbepartner, die verlangen ja danach. Ne? Also ich bin ja dazu
das
gezwungen,
ist auch da, so ein Ding, aber
da reinzuschauen.
Auch, aber auch ohne das, ja, habe ich ja früher auch schon immer mal wieder auf die Statistiken, als wir das auch noch selbst gehostet haben, mal geguckt, was wird denn da runtergeladen? Ja? Wie ist so die, also nicht so jetzt fein, wie wir die Zahlen jetzt haben, aber so grob dann auch mal gucken, ja, was haben wir denn überhaupt für einen Traffic, ja, im Monat? Was geht da so ab, um es mal so auszudrücken, ja. Wie viel Downloads haben wir? Das war natürlich schon immer sehr interessant, ja. Gerade auch die Entwicklung zu sehen oder auch aktuell jetzt, auf welchem Niveau wir uns da bewegen. Das ist schon nice, ja.
Es reicht aus, um ein paar Werbepartner an Bord zu bekommen, sagen wir es mal so.
Ja, aber wie gesagt, also wir machen es ja nicht nur deswegen.
Nee, nicht nur deswegen, aber das eine bringt das andere.
Es wäre schön, wenn man davon leben könnte, muss ich ehrlich zugeben.
Ja.
Weil es ist ja immer so, ja, wenn einem, oder wenn man mit dem, was einem Spaß macht, halt Geld verdienen kann, ist es halt immer nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man das halt so als Hobby nebenher macht. Aber ja. Ja. Solange es Spaß macht.
Ja, aber wenn man da wirklich von leben möchte, ist man auch zu mehr oder weniger dazu gezwungen, vielleicht werbepartnertechnisch mehr Kompromisse einzugehen. Oder auch vielleicht mehr Werbepartner in eine Sendung reinzunehmen. Bisher hatten wir immer nur einen Werbepartner pro Sendung.
Ja, okay. Ne? Das ist ja ist immer. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Wie sehr musst du es halt erzwingen?
Ja.
Aber das, wie gesagt, das in der Lage sind wir oder in der Situation sind wir ja nicht.
Genau.
Wir haben ja den Luxus, dass es nach wie vor ein Hobby ist.
Ja.
Wir müssen ja nicht davon leben. Es ist schön, wenn was reinkommt und die Kosten sich decken und man vielleicht nochmal ein bisschen was auch ins Equipment investieren kann. Das ist ja immer nice. Aber klar, es würde halt ganz anders aussehen, wenn man halt davon leben müsste, ja, aber.
Naja, ich muss zugeben, so manche schlechten Monate, die ich in meiner Hauptselbstständigkeit hatte, da hat mir das schon so ein bisschen den Popo gerettet. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Da war das schon ganz nett, dass es hier noch ein paar Werbeeinnahmen gab. Das ist, um das jetzt mal transparent zu machen. Ne? Es ist halt so. Weil es, wenn man selbstständig
ist. Ja, da
weiß ich
ja, wo das ganze Geld bleibt.
Ja, genau.
Die 5 Cent, die ich da immer nur sehe davon.
Ja, ist klar.
Das ist ja, bei den heutigen Preisen ist es ja gerade mal einmal Eisdiele.
Ist klar. Es gibt ein schönes Dokument, das kannst du ganz detailliert nachvollziehen. Na gut, jetzt haben wir wieder aus unserem Nähkästchen geplaudert.
So viel dazu, genau.
Ob das datenschutztechnisch so schön ist, ein Google-Dokument zu machen, wo das alles drinsteht, ist natürlich eine andere Frage.
Was will denn Google mit den Infos?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Hätten wir eine andere Größe, ja, wären da auch allein, was die Zahlen betrifft, wesentlich interessanter, dann vielleicht, ja, aber mein Gott.
Ja, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der Podcast-Vermarktung macht, und der sagte zu mir, so ganz uninteressant könnte ja zahlentechnisch nicht sein, weil ihr hattet ja immerhin Werbepartner bekommen. Anderen,
das auf jeden Fall.
Er sagt so 60-70% der deutschen Podcast-Szene, die haben gar keine Möglichkeit, irgendwie Werbung zu machen, weil sie unrelevant sind.
Genau,
hat er nicht ganz unrecht.
Die vielleicht sogar, also es ist ja nicht nur so, dass, wie gesagt, diese Podcasts, die keine Werbung haben, auch grundsätzlich keine Werbung machen wollen.
Die bekommen wahrscheinlich keinen Werbepartner, weil sie.
Es gibt halt auch sehr viele, die Interesse haben, aber die keine Möglichkeit haben, mit jemandem zusammenzuarbeiten.
Ja.
Weil sie einfach, wie gesagt, entweder die Reichweite nicht haben, oder aber, wenn, wie gesagt, du musst ja nicht unbedingt 1 Million Follower haben, um auch relevant zu sein.
Das ist richtig.
Um eine Stimme zu haben. Ja, es ist ja auch immer die Frage, wie gesagt, nicht nur der Follower, sondern auch wie viel Einfluss, ja, oder heute im Neudeutschen halt Influence, hast du halt, ja. Das ist nicht unbedingt festzumachen an 1 Million Follower oder so, ja, sondern das kann ja, je nachdem, welche Kontakte du hast, da auch schon halt was wert sein, ja. Und da muss man auch so ehrlich sein, ja, da sind halt auch viele dabei, die vielleicht Interesse hätten, aber keine Möglichkeit dazu haben, weil es daran einfach scheitert, ja, weil sie einfach nicht interessant sind, aus welchen Gründen auch immer, ja, dass man da halt zusammenarbeitet. Was für manches Projekt auch schade ist, aber was willst du machen, ja? Es ist halt immer so ein Zwei, wie gesagt, es gehört ja nicht nur einer dazu, es gehört ja immer die beide Seiten dazu, und wenn eine Seite halt nicht will, nicht kann, ja, oder nicht so weit oder bereit dazu ist, dann ja.
So ist es. So ist es. Gut, ja. Aber okay. So viel dazu, so viel zum Housekeeping.
Ja.
Also 6 Jahre. Ich wollte es auch nicht glauben, aber okay.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ebenso. Wünsche ich dir auch. Auf die nächsten 6 Jahre.
Das sagt man so im Scherz. Und ich habe ja früher auch immer gesagt, hier, wir machen die Zahl noch voll und das war's dann. Und wir podcasten ja immer noch lustig weiter. Wir haben damals Witze gemacht, dass wir, wie gesagt, halt mit dem Fortzählen und dreistellig, beziehungsweise, nee, zählen wir nicht vierstellig?
Mhm. Ja.
Ja, das genau, dass wir das so, und jetzt, wenn man mal guckt, wie viele Folgen wir jetzt haben, oder wie die Folgenzahl ist, ja, alle, klar sind wir da, wenn man das mal in Jahre umrechnet oder überhaupt in Zeit umrechnet, die Anzahl, die uns jetzt zur 1000 noch fehlt, das ist ein bisschen was, aber so ganz unerreichbar sieht das jetzt heute nicht aus.
Wir könnten ja auch ein paar Sonderfolgen machen, um unseren alten Witz rauszuholen.
Genau, wir könnten auch täglich senden. Ja? Dann kriegst du die Zahl ruckzuck voll.
Ja.
Nur wenn man mal überlegt, wenn wir das konstant so weiter durchziehen, wie gesagt, wir sind bei der 632 heute. Die 999 ist jetzt so weit entfernt nicht mehr.
Ja, ja,
wie gesagt, wenn du es in Zeit umrechnest, ist es nochmal ein anderer Bezug. Aber alleine von der Zahl her, wenn du mal überlegst, wir haben ja wirklich mal bei 1 angefangen, beziehungsweise das ursprüngliche Projekt hat irgendwann mal bei 0 angefangen. Mhm. Wie gesagt, ich war nicht bei jeder Folge dabei, am Anfang ja gar nicht, dann kam ich dazu, nicht bei jeder Folge dabei. Aber wenn man überlegt, ja, dass du ja mittlerweile bei 632 bist, ist die 900 oder auch die 1000 nicht mehr ganz so weit entfernt und scheint jetzt wirklich auch in der greifbaren Nähe zu sein. Klar, das sind jetzt noch ein paar Jahre Sendezeit. Nur wenn man mal zurück überlegt oder heute betrachtet, wie lange wir das schon machen, wenn uns da wirklich nicht die Gesundheit irgendwo einen Strich durch die Rechnung macht, oder nur wohl ein Lottogewinn nicht, dann hättest du wirklich die Zeit dazu, das auch wirklich eiskalt
im Gegenteil, ein Lottogewinn könnte das noch befruchten, das ganze Thema, weil man dann mehr Zeit hätte dafür, klar.
Ja, vor allem, du bräuchtest dich ja um nichts anderes mehr kümmern, du könntest
wenn der Lottogewinn groß genug ist.
Ja, so groß muss der gar nicht mal sein. Also im Vergleich zu den Jackpots, die jetzt gerade ausgerufen wurden mit 120 Millionen und nochmal 10 Millionen in der Zusatz und was weiß ich was, so viel muss es ja noch nicht mal sein, dass man davon leben könnte, ja. Von daher, ich wollte sagen, wenn man im Lotto gewinnt, aber mein Gott. Wobei, wie heißt das schön, es trifft mehr, als man denkt.
Ja.
Und wer nicht spielt, kann nicht gewinnen. Ja,
das nächste wieder. Jetzt haben wir wieder unsere ganz
alle Marketing-Sprüche haben wir schon durch, ja.
Ja, ja.
Ich habe auch schon wieder vergessen, wo wir herkamen. Also wie gesagt, so weit weg ist es gar nicht mehr. Und wenn man mal überlegt, wie manch anderes Computer, Fernseh, Urgestein, wie lange die das schon machen und immer noch machen und auch in welchem Alter sie das noch machen.
Du meinst jetzt Wolfgang Rudolf oder wen meinst du jetzt zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja.
Ja,
genau.
Ja, obwohl das ist jetzt so ein bisschen hart an der Grenze, würde ich sagen, wie er das so präsentiert und wie er das so macht. Ich glaube, so ganz so lange kann er das auch nicht mehr durchhalten.
Ja, aber ich stelle mir vor, du würdest das jetzt so lange noch durchhalten. Durchziehen.
Okay.
Ich denke, es alle. Wie gesagt, so unerreichbar scheint mir das heute gar nicht mehr.
Das ist richtig, ja. Das ist korrekt. Naja, schauen wir mal.
In dem Sinne wirklich auf die nächsten 600 dann, ja.
Jetzt ist ja erstmal die 666, steht ja erstmal vor der Tür und dann.
Genau, immer diese Schnapszahlen.
Dann gucken wir mal.
Wobei 666 ist vielleicht nicht ganz so glücklich gewählt.
The Devil Inside.
Ja, wo manche sagen ja auch wieder, ja, müssen wir auch wieder gucken, die 999 und okay, aber da
ja
haben andere, ganz andere Themen. Ja.
Ganz andere Themen.
Apropos andere Themen. Mhm. Wir wollten schon zweimal jetzt gerade einsteigen.
Naja, es ist jetzt auch ein bisschen so unglücklich. Wir sind jetzt im Endeffekt am Samstag.
Und vor der WWDC.
Der WWDC. Und ich könnte, oder ich weiß ja aufgrund unserer Statistik, dass die meisten Hörer die Folge bis dahin noch gar nicht gehört haben. Und wenn wir jetzt so diese Last-Minute-Gerüchte und Leaks auspacken, ob das überhaupt noch Sinn ergibt. Das ist mir heute eingefallen, nachdem ich dann nochmal über das Dokument gegangen bin, ja, aber schon alles halt drin gestanden ist, weil ich bereite ja immer so im Laufe der Woche das Dokument vor und schaue dann, was so interessant ist. Und das entsteht dann halt immer Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen, weil ich mache das ja auch nur nebenbei, wie gesagt. Und von daher ist mir dann heute aufgefallen, naja, ergibt das jetzt noch Sinn? Mal gucken.
Wäre das nicht aber auch etwas, was man mit AI vielleicht mal ein bisschen anders machen könnte?
Auch man könnte mit AI viel es anders machen. Aber was mir gerade einfällt, über die Microsoft Recall-Funktion haben wir ja gesprochen. Mhm. Und noch so ein kleiner Fun-Fact, bei meinem Stammkunden, wo ich gerade tätig bin, da wurde jetzt beschlossen, dass beim Ausrollen des neuen Betriebssystems, wenn das jetzt ausgerollt wird im großen Stil, dass das komplett deaktiviert wird, diese Funktion. Der hat sich also komplett gegen die Funktion entschieden.
Kann man verstehen, ja.
Nur das nur so als Hintergrund, weil das, auch wenn die Daten angeblich ja so sicher sein sollen, aber die Daten wurden ja trotzdem erstmal erhoben und sie sind ja vorhanden in irgendeiner Form. Und das
weckt
natürlich,
auch drüber gesprochen,
das weckt natürlich dann, Begehrlichkeiten. Ja, abgesehen davon braucht man 50 GB freien Festplattenspeicher und das ist ja auch jetzt nicht bei allen so mal über auf jeden Rechner. Das kommt noch dazu. Aber gut, das nur als Anekdote nebenbei.
Oh, 50 GB war mir jetzt gar nicht bewusst.
Doch, 50 GB.
Ist aber interessant zu wissen, gerade wenn man so über so Entry-Notebooks oder sowas nachdenkt, wo man gerade ja auch in der Ausstattung vielleicht nicht unbedingt spart, aber wo man mit so einer Grundausstattung anfängt, um auch da einen interessanten Preispunkt zu haben. Und da diskutieren wir ja bei Apple auch schon ständig drüber, über 8 GB,
ja,
128 GB und 256 und brauchst du 512 oder doch besser einen Terabyte. Und wie sieht's aus mit 24 oder 32 GB RAM und sowas? Da können 50 GB bei einer 128er SSD vielleicht schon, das wird kritisch.
Ja, und 16 GB Arbeitsspeicher sind vorausgesetzt.
Ja, das kommt das ist dazu. Echt, das wird echt kritisch, ja. Ja. Bei diesen ganzen günstig Notebooks, ja, wird das echt schwierig, ja.
Obwohl im Windows-Bereich sind die SSD oder die Flash-Speicherpreise ja nicht so hoch wie bei Apple, muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Und einige Anbieter haben ja auch sogar die Möglichkeit, dass man die M2 Slots oder besser gesagt, dass die Laptops, Notebooks mit M2-Slots ausgestattet sind. Das gibt's ja auch noch. Und das ist natürlich dann sehr genial, dass man dann einfach die SSDs austauschen kann. So, ach, das wäre ja was, so ein MacBook mit M2-Slot. Och Gottchen, das ist auch so ein feuchter Traum, der niemals in Erfüllung gehen wird.
Nicht mehr, ja.
Na gut. Okay, aber lass uns versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Auch so ein Klassiker,
genau,
den wir immer wieder anbringen. Ja. Und da muss ich so ein bisschen aufräumen. Ich habe nämlich so einige Dinge aus der Gerüchteküche so ein bisschen durcheinander geworfen in den letzten Sendungen. Weil da habe ich gesagt, dass das iPad Mini irgendwann 2026 etc. erst auf aktualisiert wird. Ja, und ich habe das so ein bisschen gerüchtetechnisch durcheinander geworfen. Ich habe vergessen oder ich habe die Gerüchte nicht richtig eingeordnet, dass es zwischendrin nochmal ein iPad Mini Update geben soll und dass quasi dann erst die übernächste Generation, also das iPad Mini der 8. Generation, dann OLED bekommen soll. Und das iPad Mini der 7. Generation, das soll angeblich dieses Jahr noch auf den Markt kommen. Das soll dann kein OLED bekommen. Und das soll dann weiterhin das 8,3 Zoll Display haben, keine große Designveränderung. Es soll den A17 Pro Chip bekommen. Die FaceTime-Kamera soll im Landscape-Modus verbaut werden. Gut, das denke ich, ist auch realistisch. Das ist ja mittlerweile bei den meisten iPads der Fall. Und Wi-Fi 6e soll an Bord sein, Apple Pencil Pro kompatibel soll es sein und wie gesagt, im Oktober 2024 soll das Ding vorgestellt werden. Mehr oder weniger oder vielleicht sogar schon auf den Markt kommen, das ist so der grobe Zeitrahmen. Wie gesagt, ich habe aber in der letzten Sendung, glaube ich, gesagt, dass das iPad erst 2026 aktualisiert wird, habe aber übersehen, dass es noch ein Gerücht gibt, dass dieses Jahr auch noch ein iPad Mini kommen soll. Das nochmal so zur Klarstellung. Und ich muss sagen, beim iPad Mini bin ich eher gewillt, das Ding zu aktualisieren als bei anderen iPads, weil das Ding nutze ich wirklich sehr, sehr oft. Und ich glaube, da würde ich sogar nochmal updaten. Hm. Ja, gut. Ja. Das dazu.
Genau, das dazu, ja.
Und auch wenn wir eben gerade gesagt haben, Last Minute WWDC 24 Gerüchte macht jetzt wenig Sinn, aber wir müssen es trotzdem irgendwie so ein bisschen ansprechen, weil der Mark Gurman hat ja so ein bisschen was rausgehauen, ne? Sagen wir es mal so. Und das war ja alles sehr detailliert von seiner, also die letzten Berichte waren relativ detailliert. Da ist er ja relativ stark auf die Funktionsgeschichten eingegangen und wir wollen jetzt, denke ich, auch nicht alles rauspicken, weil das werden wir dann Montag sehen, 19 Uhr unserer Zeit, werden wir sehen, was davon stimmt oder was nicht davon stimmt. Was ich halt ganz interessant fand, dass die Voraussetzungen, um alle KI-Funktionen abbilden zu können, also sei es die On-Device-Funktionen oder sei es auch die Funktionen, die in der Cloud stattfinden, um das komplette Package abbilden zu können, muss man halt mindestens ein iPhone 15 Pro haben, nicht das normale, also das normale iPhone 15, nein, Pro oder Pro Max oder dementsprechend höher. Damit meint er natürlich dann das iPhone 16. Kurioserweise geht es beim Mac ab M1 los. Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass es schon quasi bei der Startkonfiguration oder beim allerersten M1-Chip losgeht. Im Gegensatz zu den hohen Anforderungen im iOS-Bereich sind die ja relativ niedrig im Desktop-Bereich. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ja. Das ist denn natürlich.
Hätte ich jetzt gerade, was die iPhones betrifft, so auch nicht erwartet. Ja, ich habe ja auch gesagt, je weiter du zurückgehen kannst, umso mehr kannst du halt auch einfach mit den Funktionen abholen.
Ja.
Das ist natürlich, das 15 Pro ist schon eine Ansage. Mhm. Aber mein Gott, was weiß ich, ja, wo die Gründe liegen. Böse Zungen werden sagen, ja, sie wollen halt mehr von den High-End-Geräten jetzt verkaufen.
Ja.
Beziehungsweise halt Leute zum Upgraden zwingen, die halt die Features nutzen wollen. Die Aussage macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich das nicht unbedingt unterstellen will. Aber mich würde schon mal interessieren, ich hoffe, wir hören auf der WWDC da auch ein paar technische Begründungen dazu, warum es so ist. Mhm. Dass zumindest mal in den Sessions drauf eingegangen wird. Ich denke, auf der Bühne nicht unbedingt. Zumindest mal nicht in der Tiefe, wie ich es mir gerne wünschen würde, weil ich da, wie gesagt, schon gern ein paar vernünftige oder technische Gründe halt hören will, warum, ja, brauche ich die Rechenpower. Also nicht die Rechenpower, sondern warum brauche ich ein 15 Pro? Mhm. Es kann ja, oder ist es wirklich nur der Chip? Ist es, woran liegt es? Ja, wirklich dann die paar Gramm mehr an Rechenleistung, die da drin sind, wenn schon andere Voraussetzungen bringt, oder verlangt halt die Funktion. Da hoffe ich, dass es in einigen Sessions da wahrscheinlich ein bisschen mehr halt rauskommt. Wieso, weshalb, warum? Ansonsten, klar, mein Gott, ein Teil der Presse wird sich drauf versteifen, ja, Apple greedy, peng.
Ja. Ja gut, man muss dazu sagen, er hat auch betont, wenn man den vollen Leistungsumfang abschöpfen oder ausreizen möchte, dann muss man halt mindestens ein 15 Pro Gerät haben und das staffelt sich dann natürlich runter. Ich denke nicht, dass die 14er oder die normalen 15er Geräte dann gar keine KI-Funktion bekommen werden, sondern das wird dann halt nur abgespeckt sein und es wird dann nur gestaffelt sein. Das ist meine Vermutung.
Ja, aber die Frage ist halt gerade bei den On-Device-Themen, was kann dein 14er, 13er On-Device machen? Ja. Wenn überhaupt, ja, was kann es machen?
Ja.
Wofür reicht die Leistung halt noch aus?
Ja.
Weil gerade die Anwendungen in der Cloud müssten ja eigentlich relativ weit nach unten wahrscheinlich funktionieren, weil wenn ich nur was in die oder eine Anfrage in die Cloud schiebe, brauche ich ja keine On-Device-Rechenpower.
Genau.
Ja, das ist halt die Frage, welche Funktionen da wie, wo oder wie weit zurück noch unterstützt werden. Hm. Und ja.
Da brauche ich eine vernünftige Anbindung, also eine Datenanbindung, und dann ist gut. Ja, dann war es das. Weil die Rechenpower brauche ich dann halt im Rechenzentrum.
Genau, die schiebe ich ja dann von mir weg auf die Cloud im Prinzip, ja.
Genau. Ja, das ist halt die Frage, wie weit sind halt die On-Device-Funktionen dann bei den älteren Geräten noch zu realisieren, ja. Und was ich ganz interessant fand, mittlerweile hat man sich ja in der Gerüchteküche darauf geeinigt, dass OpenAI der Partner sein wird, also zunächst einmal der Partner sein wird. Ob das langfristig so sein wird, das ist auch nochmal fraglich, bis Apple vielleicht eigene Geschichten am Start hat. Ich vermute mal, das ist nur eine Übergangslösung, die Kooperation mit OpenAI, und Apple arbeitet halt dran, auch eigenständige Sachen, also vollkommen eigenständige Sachen am Start zu haben. Und das ist im Moment nur eine Übergangslösung. Aber dieser OpenAI-Support, der wird wohl nur Opt-in sein. Das heißt, man muss sich aktiv dafür entscheiden, das System zu benutzen oder OpenAI Einzug, dass man, dass das Gerät OpenAI kompatibel sein wird oder dass man die Funktion von OpenAI in iOS mit nutzen kann. Und das ist ja auch ganz clever, dass Apple das so macht, weil wenn es da irgendwelche Probleme gibt, irgendwelche Sachen, die sich OpenAI mehr oder weniger aus den Fingern saugt und die nicht stimmen, dann kann Apple immer noch sagen, ja, Leute, das sind nicht wir. Wir haben den Dienst nur mit implementiert. Ihr habt euch dafür entschieden, das zu aktivieren, das Ganze. Und man kann quasi ganz elegant den schwarzen Peter nach OpenAI schieben und sagen, ey, das ist euer Problem. Das ist jetzt nicht unser hausgemachtes Problem. Das ist natürlich eine Nummer sicher, die sie da, oder den sie da einschlagen, den Weg, finde ich. Hm. Ja, und dann gab es auch eine ganz genaue Bezeichnung, besser gesagt, Mark Gurman hat schon den Titel geleakt, wie das Ganze bei Apple heißen soll, das ganze Thema. Und es soll Apple Intelligence heißen. Und davon, also wenn man sich diesen Bericht durchliest, also den letzten Bericht, dann da hatten wir beide schon vor der Sendung kurz drüber gesprochen, dann kann man schon davon ausgehen, dass da einige Informationen durchgesickert sind, ne? Also direkt von Leuten, die schon die Präsentation gesehen haben oder vielleicht sogar.
Deswegen, wir hatten da vor der Aufnahme schon mal kurz drüber gesprochen. Also ich gehe auch fest davon aus, dass Gurman Kontakt hatte mit jemandem, der zumindest mal die Präsentation vom Ablauf schon gesehen hat, entweder die Dokumente dazu oder beim Rehearsal vielleicht dabei war oder auch bei dem Erstellen der Videos etc., dass er, wie gesagt, jemand da zumindest mal Zugriff auf die Informationen hatte, die dann, wie gesagt, zu Gurman geleakt wurden. Dass sein Report liest sich da einfach, ich würde mal, so wie ich das bei ihm gelesen habe und wie es auch von der Struktur her war und auch von den Informationen her war, würde ich darauf schließen, dass, wie gesagt, da so ein direkter Leak halt einfach war. Nicht, dass da verschiedene Quellen das und das, sondern dass da wirklich eine Quelle da das so rausgehauen hat zu ihm. Also das ist mein starker Verdacht. Das wird auch von anderen so entsprechend interpretiert. Und ich denke, da sind wir schon, oder können wir da schon davon ausgehen, dass es so der Fall ist. Ich habe auch schon gesagt, ich kann da vollkommen bestehen, wenn Tim Cook da nach Köpfen oder nach rollenden Köpfen ruft. Ja,
ja, klar.
Weil das ist schon, das ist also so kurz, klar, kurz, ja, immer die Frage, aber so kurz vor der WWDC halt so ein Leak, ja, der sich höchstwahrscheinlich auch so wiederfinden wird auf der WWDC.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr schade. Aber ja, mein Gott, was willst du machen? Ne? Du kannst halt gucken, dass du das Loch stopfst, ja, dass du denjenigen findest, der es geleakt hat, dass du das stopfst, ja, und das ist halt so nicht mehr passiert, aber das ist schon, ja.
Das ist echt schade, ja.
Ja. Das nimmt halt so ein bisschen auch den Zauber der Veranstaltung, beziehungsweise die viele Arbeit, die ja da auch viele Leute oder Apple da auch reingesteckt hat, wird da halt ein bisschen entwertet, ja, weil halt so früh die ganzen Informationen raus sind und so natürlich dann auch einfach so die Überraschung dann fehlt. Mhm. Und das, wie gesagt, mindert ja auch so ein bisschen die Arbeit der ganzen Leute, die da einfach nicht nur an der Präsentation jetzt gearbeitet haben, sondern generell an allem, was da halt vorgestellt wird. Ja, und das ist halt eigentlich das, was schade daran ist, ja, dass,
ja.
Ja. Für uns ist es natürlich auch schade, ja, klar, keiner ist gezwungen, die Leaks zu lesen, aber man kommt ja im Prinzip nicht dran vorbei, ja, man kann ja auch nicht hier 4 Tage auf alle News oder auf alle seine Gewohnheiten verzichten, nur um da halt möglichst spoilerfrei in die WWDC zu gehen, und selbst wenn, ja, sobald du da irgendwie im Vorfeld dann dich wieder auf die WWDC schaltest oder da vielleicht 1, 2 Live-Blogs aufhast, die da das vor Ort auch das Geschehen oder das Geschehen generell kommentieren, ja, die fangen ja dann auch wieder an mit ihrer bisherigen Berichterstattung. Also bist du da auch schon wieder gespoilert. Also,
ja.
Das ist echt schwierig, ja.
Ich denke, da werden vielleicht noch so 1 oder 1 bis 5 Punkte dabei sein, die noch nicht geleakt worden sind. Davon ist auszugehen, oder das hoffe ich mal, dass das so sein wird. Aber so das
Ja, große, oder wo halt Einzelheiten dann jetzt kommen, ja, die halt aktuell nur irgendwie so als Überschrift oder als Stichpunkt da waren, ja. Mhm.
Ja, aber das Große und Ganze, was man halt gelesen hat, das genau. ist sehr eine ganzheitliche Sache sein soll, dass also das Ganze sich im ganzen System mehr oder weniger breit machen soll und sehr unterstützend sein soll für die Nutzer und Nutzerinnen. Das ist so das, was man so als großen Schlussstrich unter den ganzen Bericht ziehen kann. Und was er aber auch gesagt hat, man soll jetzt nicht gleich so viel erwarten, weil das Ganze wird stückweise ausgerollt. Aber das kennen wir ja schon. Also die ganzen Funktionen werden wohl peu à peu kommen, und es wird jetzt nicht beim iOS 18 Release so sein, dass alle Funktionen sofort da sein werden. Aber das hat Apple ja in den letzten Jahren schon öfter gemacht.
Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, in den letzten Jahren haben wir ja öfter mal Funktionen gehabt, die auch noch einen Beta-Status hatten zur Veröffentlichung. Ja. Der Funktion beziehungsweise von iOS, das würde mich jetzt nicht überraschen, wenn da auch Features als Beta gelabelt wären.
Ja.
Von daher jetzt keine große Überraschung. Auch ein Rollout über Zeit ist jetzt nichts Neues.
Ja.
Da hatten wir auch schon Funktionen, die vorgestellt wurden, die dann erst nach der Veröffentlichung von iOS X dann halt rauskamen, ja, die halt nicht zum Download oder zum Start der iOS-Version dann halt verfügbar waren, ist jetzt auch nichts Neues. Von daher, ja, klar.
Ja, das hat mich jetzt nicht verwundert. Also das macht Apple ja schon seit Jahren. Ja, und wir müssen halt sehen, was noch kommt, was wir noch nicht wissen. Das wird uns am Montag gezeigt.
Ja, also ich denke, für mich wird schon die ein oder andere Überraschung dabei sein, weil ich jetzt absichtlich nicht so tief auf alles halt reingehe und mir jedes Gerücht beziehungsweise jeden Artikel da haarklein durchlese. Also ein bisschen Surprise oder so will ich mir da schon noch aufheben. Klar, dass man da ein bisschen die News auch verfolgt. Mich interessieren jetzt weniger die Inhalte, sondern generell, ja, was geleakt oder wie geleakt wurde, ja, und was das für Auswirkungen haben kann, beziehungsweise was da jetzt, wie gesagt, bekannt wird, in welcher Form oder in welcher Art und Weise. Mhm. Und auch, wie wir es eben schon angesprochen hatten, das oder wie sich es halt darstellt. Mhm. Wie gesagt, nicht 50 Quellen innerhalb von Apple, wo jeder nur so einen kleinen Brocken irgendwo ausspuckt, sondern es macht schon den Eindruck, dass da eine Quelle massiv geleakt hat. Ja. Und das ist halt so das, was mich mehr interessiert oder wo ich mir dann meine Gedanken dazu mache, als jetzt speziell zu den Leaks, weil wie gesagt, so tief verfolge ich das jetzt nicht oder gehe ich da nicht drauf ein oder lese mir das nicht in allen Einzelheiten durch, damit halt da noch eine gewisse Überraschung oder auch eine Möglichkeit besteht für Apple, mir was an Informationen zu liefern, ja. Mhm. Und ich da nicht einfach mit meiner Liste da bin und abhake, was dann alles auf der Bühne auch wirklich kommt, ja. Dass ich da meine Bingo-Karte habe und dann die Felder durchstreiche. Das macht ja dann auch keinen Spaß.
Ja, das machen ja Kollegen, die arbeiten mit diesen Bingo-Karten und stellen vorher quasi ihre Bingo-Felder auf. Ist auch interessant, ne? Wird ja immer wieder gerne gemacht, dieses Bingo-Spiel. Ja. Sollen sie das tun? Ist ja auch ganz interessant.
Ja, oder wie oft wird jetzt auf der WWDC das Wort AI fallen? Ja, oder?
Ja, erst hat es Apple jahrelang, monatelang vermieden, das Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Und dann hauen sie es dann inflationär raus. Aber okay. Schauen wir mal. Aber was ich noch ganz interessant fand, dass Apple angeblich in iOS 18 einen Passwortmanager einführen möchte. Besser gesagt, Passwortmanager haben wir ja schon, mehr oder weniger.
Ich wollte es gerade sagen, genau.
In einer abgespeckten Version in Form vom Schlüsselbund. Aber es gibt ja keine konkrete App, wo man seine Passwörter verwalten kann in dem Sinne. Es gibt halt Möglichkeiten, die Passwörter schon.
Es ist halt ein bisschen, genau, es fehlt halt so der Bedienungskomfort einfach.
Genau.
Weil man will ja doch mal, was halt will, aber man muss ja vielleicht doch mal mit den Passwörtern noch arbeiten oder möchte manuell Änderungen vornehmen oder die Möglichkeit haben, da einfach drauf zuzugreifen, wenn man mal was nachgucken will, ohne jetzt entsprechende Seiten halt auch zu besuchen oder so. Da macht eine Standalone-App auf jeden Fall Sinn. Was ich gelesen hatte, wird Apple halt das aus den Einstellungen rausholen als App dann. Ich hoffe, sie bringen ein paar Komfortfunktionen mit. Mhm. Nicht einfach nur, wie wir es jetzt haben, dann halt nur als quasi Icon auf dem Homebildschirm.
Würde ich
mir schon mehr wünschen.
Ja.
Die Frage ist halt, wie weit wollen sie wirklich gehen? Ja, und da ernsthaft Konkurrenz halt jetzt direkt von Hause aus installieren, halt zu zum Beispiel OnePassword, zu LastPass oder wie sie alle heißen. Mhm. Weil das ist auch wieder so ein Ding, damit machen sie sich halt auch wieder, was jetzt die ganzen,
Das hat Apple aber noch nie gestört.
Nein, bis jetzt nicht, aber jetzt haben wir halt entsprechende Regularien, ja, und auch Kommissionen, gerade auch bei der EU, die da halt drauf gucken, was macht Apple. Und wie gesagt, da halt jetzt nochmal eine App raushauen, mit iOS ausliefern, die standardmäßig dann auf dem Homebildschirm zu sehen ist, und du vielleicht dann erst den Grund siehst, kein OnePassword mehr zum Beispiel zu installieren.
Da wird es bestimmt einige Kunden geben, die sich dann umorientieren werden, je nachdem, was diese App dann halt auch anbietet. Ne?
Gerade wenn du mal guckst, wenn dir der Funktionsumfang ausreicht und du dir da ein Abo zum Beispiel sparen kannst.
OnePassword ist ja jetzt nicht gerade günstig, ne? Das muss man dazu sagen. Ne? Das ist,
ja, es gibt ja noch andere Alternativen.
LastPass, halt so wie sie alle heißen,
ja. Das klar. Bekannteste, oder die sind halt schon sehr lange dabei, aktuell ja auch wieder aktiv, ja, ein paar Blogbeiträge, es gab ein paar Interviews auch, ja, die durch die Podcast-Szene jetzt auch gerade vor der WWDC gegangen sind, auch gerade in Bezug auf die Gerüchte, dass halt Apple jetzt ein eigenes App bringt, wo sie darauf eingegangen sind, wo sie auch nochmal gesagt haben, was OnePassword überhaupt an Mehrwert bietet, welche Funktionen sie haben, ja, wie groß das Team auch mittlerweile einfach geworden ist, wie viele Teams sie haben, was alles da im Hintergrund passiert, etc. Fand ich jetzt interessant, auch gerade so auf dem Weg zur WWDC, ja, fand ich das ganz spannend von OnePassword, wie sie das gemacht haben, und was da jetzt an Infos und Blogbeiträgen und Podcasts, wie gesagt, da jetzt, oder wo sie überall aufgetaucht sind, das war ganz nett. Aber wie gesagt, wenn man mal guckt, ja, wie viele Leute ja unter anderem auch mit der Standard-Podcast-App zufrieden sind und die nutzen, mhm. Gibt es garantiert welche, die halt auch damit sich anfreunden können oder sagen, finally, endlich habe ich was.
Ja.
Dabei hatten sie, wie gesagt, das im Prinzip ja schon in den Einstellungen.
Das ist richtig, ja. Also die App soll ja auch weiterhin auf die Schlüsselbund-Datenbank zurückgreifen. Genau. Es soll halt nur eine separate App geben, wo man dann halt mehr mit anstellen kann. Und sogar für Vision OS, okay, das ist jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen, aber für Windows, das ist natürlich schon was Besonderes. Und somit kann man doch da einige Leute abholen. Hoffe ich mal.
Ja, gerade wenn du mal guckst, wenn du auf Mac oder auf iOS oder auf deinem iPad ja auch unterwegs bist, Safari nutzt, Passwörter hast für Seiten, und dann allerdings auf Windows noch unterwegs bist, ja, privat oder geschäftlich, und dann da dich einfach in deine iCloud einloggen kannst und kannst da auf deine Passwörter zurückgreifen, macht schon Sinn, ja.
Ja, so ist es. Und wie wir es eben schon gesagt haben, nicht jeder braucht den kompletten Funktionsumfang von OnePassword. Ne, das ist teilweise mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Mhm. Ne? Das ist ja, vor einigen Wochen habe ich ja auch gewechselt von Textexpander. Ist jetzt zwar ein ganz anderer Bereich, ist mir schon klar, aber ich brauchte diese ganzen Enterprise-Funktionen, die mir Textexpander anbietet, gar nicht. Ich brauchte ein simples Snippet-Tool und da bin ich auch von Textexpander auf Rocket Typist gewechselt und das reicht mir vollkommen aus. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch einigen Kunden ausreichen, die jetzt, wenn diese Passwort-App von Apple kommt, ja, das ist das gleiche Beispiel, die kommen halt mit diesen Bordmitteln aus. Ne? Mehr oder weniger Bordmitteln. Ja. Bin ich gespannt. Also, das sehe ich sehr positiv, der Sache sehe ich sehr positiv entgegen. Und das wird garantiert auch den ein oder anderen OnePassword-Kunden nach Apple zurückbringen, mehr oder weniger.
Hm. Ja.
Gut. Und dann geht Mark Gurman auch davon aus, um das jetzt nochmal so abzuschließen, in Anführungsstrichen, dass keine Hardware vorgestellt wird, sondern es wird sich ausschließlich nur um Software handeln. Gut, das wäre das erste Mal seit langem, dass ausschließlich nur über Software gesprochen worden ist. Ich glaube, seit 2021 gab es immer eine Hardware-Vorstellung. Letztes Jahr hatten wir die Vision Pro. Und ja, was sollte man dieses Jahr bringen? Keine Ahnung. Da gab es doch eine ganz interessante Spekulation. Ja, da kommt der M4 in der Pro, in der Max-Version. Glaube ich nicht. Ist noch viel zu früh, um die M4s rauszubringen.
Ich hätte auch nicht geglaubt, dass die M4s in den iPads jetzt kommen. Also von daher.
Ja, das wäre aber eine Riesenüberraschung.
Mein Gott, wäre die größer als jetzt M4 im iPad?
Nee, eigentlich nicht. Aber
die Frage ist halt,
ob sie es von der Lieferkette hinbekommen.
Wenn sie es hinkriegen, die Chips ready zu haben.
Lieferkettentechnisch, genau. Das ist das Problem.
Wenn sie die Chips wirklich verfügbar haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass du so eine MacBook Pro nochmal auf die WWDC halt geschmissen hättest. Weil es ist eine schöne Plattform, du hast den Entwickler da, das ist eine Maschine, die ist eigentlich ja auch für den Pro-Anwender gedacht. Du kannst ja die M4-Vorzüge nochmal vorstellen, kannst ein paar Benchmarks an die Wand schmeißen und kannst da vielleicht auch dein Apple AI-Kram nochmal auf dem zeigen.
Also MacBook Pro glaube ich nicht, weil der ist relativ, in Anführungsstrichen, relativ frisch. Der älteste im Bunde ist eigentlich der Mac Studio. Der ist noch auf M2 unterwegs. Der hat den M3 noch gar nicht bekommen. Wird ihn wahrscheinlich auch nicht bekommen. Das wäre eigentlich der nächste Rechner.
Ich denke nicht, dass sie den auf die WWDC holen würden.
Der das M2 Ding, Mac Studio wurde auch auf der WWDC vorgestellt.
Ja, klar, ja. Der war ja auch ein neues Gerät. Aber jetzt da.
Nee, war er nicht. Da gab es schon den M1.
War der auf der WWDC?
Der M2 mit dem Mac Pro zusammen war auf der WWDC, genau.
Ah, okay. Mhm. Gut. War mir so nicht mehr bewusst. Okay.
Ja, aber gut. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie viel Apple zu präsentieren hat bezüglich ihrer Software, ob da noch für Hardware Platz ist, in Anführungsstrichen, keine Ahnung. Das wird man sehen.
Und wie gesagt, hast du dann überhaupt die Chips für diese Version? Weil was macht es denn Sinn, da irgendwie ein Mac Mini mit einem M4 nochmal vorzustellen? Das ist jetzt nicht unbedingt für die WWDC genauso wie ein MacBook Air. Das macht eigentlich keinen Sinn auf der WWDC.
Nee, ich glaube auch nicht daran, dass Hardware kommt. Aber ich habe ja auch gesagt, ich glaube auch nicht an ein M4 iPad.
Ja, das war ja auch meine Rede.
Ja, ich meine, ich habe auch gesagt, man weiß nie, aber ganz ausgeschlossen habe ich es nicht. Aber so aus dem tiefen Inneren heraus habe ich das auch nicht erwartet und nicht geglaubt. Aber okay.
Aber es wäre eine schöne Überraschung.
Genau.
Wenn wir was sehen, aber rechnen wir mal eher nicht damit, ja.
Genau. So, dann gab es eine Nachricht, wo ich das Gefühl habe, dass sie schon so lange her ist, weil sie gleich ein paar Tage nach unserer letzten Sendung rausgekommen ist. Apple ändert die technischen Daten des M2 iPad Air Modells.
Ja, da hatte ich kurz eine News dazu gelesen, ja, und habe auch gedacht, ups, wie konnte sowas passieren, aber.
Ja, also, um es klarzustellen, es war halt ein Fehler. Früher würde man sagen, es war ein Druckfehler, aber hier geht es ja um Internetseiten oder technische Daten im Netz, kann man ja von Druckfehler nicht sprechen. Da wurde das iPad Air M2 mit 10 Kernen angegeben, aber es hat nur 9 Kerne. Und es hatte auch noch niemals 10 Kerne. Das war ein Übertragungsfehler, ein Druckfehler, wie man es auch nennen mag. Es gab keine Geräte, die jemals 10 Kerne gehabt haben. Obwohl es den M2 ja eigentlich gar nicht mit 9 GPU-Kernen gibt, offiziell. In Anführungsstrichen offiziell. Jetzt gibt es das Ding schon. Und man vermutet halt, dass sie halt da eine bessere Ausbeute ihrer Produktion haben wollen. Und die Geräte, die halt nicht der 10-Kern-Spezifikation entsprechen, die nicht diesen Dings haben, diesen Leistungsindex haben oder wo die Kerne nicht alle funktionieren, dass die dann halt eine Zweitverwertung machen, den Kern dann ausknipsen und dann den ganzen Kram in die M2-Geräte reinkloppen. Apple hat dazu auch ein offizielles Statement abgegeben. Die haben gesagt, dass die ganzen Benchmark-Ergebnisse, die sie bei der Präsentation genannt haben oder die ganzen Leistungsdaten, die sie genannt haben, dass die der Realität entsprechen, nur dass die Angabe halt mit den 10 Kernen nicht der Realität entsprochen hat, dass es das ein Fehler war. Gut, das kann
ich vorkommen. Warte da ja echt auf die ersten Prozesse.
Du meinst, dass die Leute, die sich aufgrund dieser Spezifikation das Gerät gekauft haben, Apple verklagen
die
wollen.
Die jetzt im Nachhinein sagen, ich habe ja aber hier für 10 Kerne bezahlt und der war so beworben und ich habe jetzt, wie sich herausstellt, wurde ich betrogen, habe ja nur 9 Kerne.
Das kann durchaus sein. In den Staaten ist, glaube ich, sowas eher möglich als bei als
jetzt. Nee, ich meine ja in den Staaten.
Ja, ja.
Da, ich bin mal gespannt, ob sich da irgendwo ein Anwalt findet, ja, der das versucht hier anzustreben. Bin ich echt gespannt.
Bestimmt. Stimmt. Aber ja gut, möglich ist alles. Ja.
Aber auch da, ja, wie gesagt, dass sich so ein Fehler einschleicht, kann passieren. Ich kann es nicht ganz verstehen, ja, weil sowas ja normalerweise auch, wie gesagt, man macht ja auch Werbung, ja, und man bezieht sich da ja auf die Daten, dass sowas halt nicht früher auffällt. Das ist halt das, was mich wundert, dass die Benchmarks etc. stimmen. Okay, klar, wäre ich jetzt davon ausgegangen, weil wenn die nicht nur auf dem Papier anhand der Kerne hochgerechnet wurden, sondern halt wirklich getestet wurden und man die tatsächlichen Werte ja dann auch beworben hat oder bekannt gegeben hat und auch fürs Marketing benutzt hat, dann, mein Gott, da können da auch 8, 6 oder 20 Kerne drin sein. Ja, solange du das ja anhand der Hardware und nicht an irgendwelchen hochgerechneten Zahlen herbeiführst, ja, ist es ja okay. Ja, dann, wie gesagt, dann stimmen ja die Benchmarks, beziehungsweise die Leistungsdaten, die du angibst. Aber wie gesagt, dass so ein Fehler nicht früher auffällt.
Das ist kurios, ja. Also, dass sowas schon kurzzeitig passieren kann, vielleicht ein paar Stunden, aber hier geht es ja nicht um ein paar Stunden, da ging es ja um Tage, wo das so online
stand. Nee, vor allem das ganze Marketing und auch das Vorbereiten, das läuft ja, oder das hat ja einen gewissen Vorlauf, ja, dass da keine der mit der Entwicklung betrauten Ingenieure da irgendwo mal gesagt hat, hier Freunde, ja, ist ja schön, dass ihr da 10 Kerne draufschreibt, wir stecken da aber nur 9 rein.
Ja, ich weiß es, ja.
Das ist halt seltsam,
ja. Das Problem ist ja auch, also es stand ja sogar in den Pressemitteilungen und gerade bei Apple, da wird ja so eine Pressemitteilung nicht nur von einer Person gelesen, das geht ja durch mehrere Hände, die das nochmal überprüfen. Und ich meine, wenn das jetzt irgendeiner kleinen Firma passiert.
Ja, okay, wenn das einer proofreadet und wie gesagt, wir haben hier ein M2 und die Mindestkonfiguration ist in der Regel 10 Kerne. Mein Gott, dann liest er 10 Kerne und macht dann Haken dran.
Ja, das ist auch das Problem, weil es die Chips bisher gar nicht mit 9 Kernen gegeben hat und sagt dem Motto, ja, ist ja klar, den M2 gibt's ja nur mit 10 GPU-Kernen, ist ja logisch, liegt ja auf der Hand. Ja, und dass sie da quasi in Anführungsstrichen den Ausschuss verbauen, hat sich vielleicht noch nicht bis zu jedem rumgesprochen.
Ausschuss klingt wieder so negativ. Wir haben da ja in der Vergangenheit
in
ein, zwei Folgen ja auch schon mal drüber gesprochen, auch gerade in Bezug auf die Intel-Chips damals noch. Ja.
In Anführungsstrichen. Haben,
okay, gut, ja, aber gerade das Thema Binning oder so ist ja generell in der Branche ja so ein Ding, was regelmäßig gemacht wird.
Ja. Das gab es ja auch schon früher, wo es nicht um CPU-Kerne ging, wo es um Megahertz-Zahlen ging. Da gab es das ja auch schon. Die ich sag mal, ich gehe jetzt mal ganz tief runter, der Pentium 90, der schafft nicht 90 Megahertz, der schafft nur 75 Megahertz und dann hatte man Pentium 75 draus gemacht, der genau. halt einfach nicht dieser Spezifikation entsprochen hat oder diese Taktung durchgehalten hat, dann hat man halt ein Pentium 75 aus dem Ganzen gemacht.
Genau, und dann hieß es auf einmal, oh, von dem hatte bis jetzt Intel noch niemals nicht gesprochen und jetzt haben wir ihn da. Und dann sagt Intel, ja, wir wollten halt kostengünstiger und die Nachfrage im Markt war einfach da. Und dann haben wir uns dazu entschieden, den Chip dann auch noch zu machen.
Ja, ja. Es ist, oder man kann ja, oder interessant ist dann immer, wenn ihr dann gleichzeitig auf den Markt kommt, dann hat man das, kommen die Chips, dann hat man das von vornherein halt mit eingeplant. Teilweise ging es dann auch nur um kleine Leistungsklassen. Es gab ein Pentium 66 und es gab ein Pentium 60. Da ging genau. es nur um 6 Megahertz.
Ja, okay, das waren damals natürlich schon Ansagen.
Ja, ja, klar. 6 Megahertz haben oder nicht haben, war damals sehr, sehr viel.
Ja, vor allem war es dann auch ein paar D-Mark, ja, beziehungsweise US-Dollar.
Teilweise utopisch. Hat sich dann auch für den Otto-Normal-Anwender nicht gelohnt. Ich habe dann immer mehr Arbeitsspeicher reingesteckt, aber das hat sich ja bis heute durchgezogen.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Ja, so war das. Ich war damals schon so bekloppt. Ich habe dann schon 128 MB, wir gehen ja von MB, Arbeitsspeicher gehabt, wo die meisten noch mit 16 MB unterwegs waren.
Ach komm, hör auf. Ich habe zuletzt wieder mit jemandem gesprochen, wo wir über alte Technik gesprochen haben, wo ich auch gesagt habe, meine erste Festplatte hatte 20 Megabyte. Und dann haben Kollegen nur so mit Fragezeichen auf der Stirn und ich so, hallo?
Meine hatte 5 Megabyte.
Ja, ja, meine erste hatte 20.
Ja. ja.
Wobei ich auch dazu sagen muss, meine erste war auch eine 3,5 Zoll.
Meine erste war... Die war überleg noch gar mal, keine Bauform. Die war extern, die war so groß wie ein Schuhkarton.
Ja, nee. Meine erste Festplatte, die ich mir wirklich gekauft habe, war eine 3,5 Zoll, 20 Megabyte Festplatte. Und das muss man sich heute mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, was die damals, wie gesagt, was für Preise du damals gezahlt hast.
Ja, weil
unglaublich.
Es gab ja diese 5,25 Zoll Platten, die gab es ja auch noch. Also die so groß waren wie ein Floppy-Laufwerk, wie ein 5,25 Zoll Floppy-Laufwerk. Und die gab es dann ja auch noch in doppelter Bauhöhe. Das war ja dann nicht so flach wie ein Floppy-Laufwerk, das war ja dann noch doppelt so. Also waren im Endeffekt zwei Laufwerke übereinander, um das jetzt mal bildlich vorzustellen. Das Ding war ja auch laut. Die Dinger waren ja auch richtig laut und haben auch noch Wärme von sich gegeben. Und wenn
guck doch mal hier, das Diskettenlaufwerk, das erste für den C64, ja. Das war wirklich Schuhkartongröße,
ja. Ja.
Und auch entsprechend schwer, ja. Also hat ja, mein Gott, das Netzteil war ja alles mit drin, ja. Und,
ja, es war ja im Endeffekt ein C64 halt, der dann auch gesteuert hat, das Floppy-Laufwerk etc. Deswegen war das Ding auch so teuer.
Ja.
Das war schweineteuer, ja. Ja. Nee, ich weiß aber noch ganz genau, wo wir gerade noch so eine kleine Anekdote aus dem Arbeitsspeicherbereich. Ich hatte dann halt damals zu PC-Zeiten noch ein Pentium 75 und hatte, wie gesagt, diese 128 GB RAM drin und hatte dann schon immer so ein bisschen auf schnelle Festplatten Wert gelegt und hatte dann einen Cache-Controller mir zugelegt. Der Cache-Controller an sich war jetzt nicht so teuer, aber der Cache-Controller konnte auch Arbeitsspeicher halt für den Cache verwalten. Und da habe ich dann ganz tief in die Tasche gegriffen und habe dann nochmal 32 MB Cache draufgesetzt. Und dann war damals ja so Kumpels, Bekannte, Freunde, hat man sich dann zum Zocken verabredet und die konnten das alles nicht begreifen, warum denn Windows so schnell gestartet ist. Und das alles so blitzschnell war, obwohl die dann teilweise Pentium mit 90, 133 Megahertz hatten und mein Rechner einfach so schnell war. Ich gesagt, tja, Megahertzzahl ist nicht alles, ne?
Genau.
Da war dann halt ein bisschen mehr Cash drin.
Ja, Cash, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Also Cash nicht. Ja, das auch. Ja, ja. Aber von dem Controller konnte ich ja jahrelang performance-technisch zehren quasi, weil der konnte dann logischerweise auch alle kommenden Festplatten verwalten und so weiter. Man konnte die Firmware updaten. Also der hat einige Prozessorgenerationen halt überlebt.
Ja, und dann musst du mal ein paar Jahre zurückdenken, also von heute ein paar Jahre zurückdenken, die ganzen Hybrid-Festplatten.
Du meinst Hybrid in Kombination mit konventionell und SSD gemischt, oder was meinst du jetzt?
Genau, du hattest ja dann hier eine HDD, die auch im Prinzip ihren eigenen Cache-Speicher mitgebracht hat, um da halt schnellere Lesezahlen, sag mal, Lesegeschwindigkeiten halt im Prinzip vorzutäuschen, weil du halt die oft gebrauchten Daten einfach in den Cache geholt hast, ja.
Genau.
Das war auch nochmal so ein Ding. Gab es übrigens auch von Apple in ihren Systemen, wo sie halt diese Festplatten angeboten haben, ja, für ein paar Euro mehr.
Das war auch Augenwischerei in meinen Augen, aber okay, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das war halt eine Lösung, um halt die doch sehr teuren SSDs halt
Ja.
etwas.
Wenn du mal überlegst. Ja, okay, aber das ist ja generell mit der Technik so, weil wohin hat man es von den 20, oder ich hatte es von der 20-Megabyte-Festplatte, wenn du mal überlegst, was du heute für SSDs bezahlst, ja, im Vergleich zu vor 10 Jahren, das ist ja auch ein Trend. Mein Gott, heutzutage, ja, alle,
Ja.
außer es geht wirklich um sehr, sehr viel Daten, die du irgendwo halt noch speichern willst, aber nicht auf die Lesegesch oder Schreibgeschwindigkeit angewiesen bist, wo machst du heute im privaten Umfeld noch Festplatten, alle Tränen, alle HDDs?
Wie
Warum?
gesagt,
Ja,
auch,
alle.
ja, sehr, sehr viel. Also NAS-Systeme, die meisten NAS-Systeme
Ich
basieren
sag
immer
ja, wo
noch auf,
du.
ja klar, wo du große Datenmengen unterbringen
Genau.
möchtest. Ja.
Aber nicht mit dem letzten Quäntchen Lesegeschwindigkeit oder Schreibgeschwindigkeit.
Ja.
Weil da, wo du gerade im mobilen Bereich unterwegs bist, ja, sei es ein Laptop oder auch von mir aus ein Tablet, ja, da macht ja eine HDD überhaupt keinen Sinn mehr.
Nö.
Klar kosten 2 Terabyte oder mehr kosten nach wie vor noch Geld, aber wie gesagt, gerade im Vergleich zu, ja, vor 10 Jahren ist es doch, also so wie die Preise da gefallen sind im SSD-Bereich.
Absolut, ja. So ist es. Gott sei Dank sind sie so
Ja,
gefallen.
ja,
Obwohl die
ja.
Preise im Moment wieder so ein bisschen nach oben gegangen sind, die
Ja,
SSD-Preise.
aus anderen Gründen dann wieder, ja.
Ja, aber nicht auf das Niveau, wo sie vor ein paar Jahren gewesen sind.
Ja,
Keine
aber die
Frage.
Preisentwicklung hast du ja auch gerade bei RAM, hast du ja immer mal wieder,
Ja.
je nachdem, wie auch dann die Weltlage so ist, ja.
Oder ob mal wieder eine Fabrik abbrennt oder sonst was, ja.
Genau.
So ist das. So ist es.
Apropos.
Ja. Also wie gesagt, Apple hat sich dazu geäußert. Statement, war alles Übertragungsfehler. Da waren wir stehen geblieben. Das Thema ist jetzt auch zu. Aber lass uns doch zu den ersten iPhone 16 Gerüchten kommen, die wir überhaupt ernsthaft aufgreifen. Ich glaube, jetzt kann man auch schon so langsam über konkrete iPhone 16 Gerüchte sprechen. Und es sind genaue Abmaße aufgetaucht. Die ganzen anderen Abmaße, die möchte ich jetzt oder Gewichtsklassen, Größen, die will ich jetzt hier alle gar nicht runterbeten, weil das ist einfach zwar sehr detailliert gewesen, was da auf Weibo unterwegs war, von einem doch relativ zuverlässigen Leaker, aber was ich sehr beeindruckend finde, dass Apple angeblich nochmal ganz, ganz, ganz drastisch an den Display-Rändern gearbeitet hat und da doch sehr beeindruckende Werte an den Start bringen möchte. Ob das sich jetzt wirklich so bewahrheitet, das weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen, weil ich der Meinung bin, Displayränder, wenn sie dünn sind, fällt doch mehr ins Auge, als wenn man jetzt so ein ganz, ganz dünnes Gerät hat, also von der Höhe des Gerätes. Aber so Displayränder finde ich doch immer beeindruckend, wenn sie wirklich sehr, sehr dünn sind, weil da hat man auch sehr, sehr viel mehr Kontakt zu als zu allen anderen Abmaßen an den Geräten. So, angeblich soll das iPhone 16 Pro Displayränder von 1,2 mm haben, anstatt, wie es jetzt aktuell der Fall ist, von 1,71 mm. Das ist nach meiner Meinung schon sehr, sehr beeindruckend. Und sie drehen das Ganze bei dem Pro Max nochmal eine Stufe nach oben. Da geht man auf 1,15 mm anstatt 1,55 mm. Und wenn das der Fall wäre, dann wären das branchentechnisch die dünnsten Displayränder, die es, sagen wir mal, so gibt. Man weiß natürlich nicht, was die anderen Kollegen noch machen, aber sie wären auf jeden Fall dünner als das aktuelle Samsung S24 Ultra. die Ränder sind auch noch wesentlich dicker. Um das jetzt nochmal ins Verhältnis zu bringen, das iPhone 14 Pro hat 2,15 mm. Also da sieht man jetzt mal so die Verhältnisse, und wenn man dann auf 1,2 oder 1,15 mm runtergeht, das ist schon eine Sache, die doch sofort ins Auge fällt. Und gerade wenn man jetzt eine größere Display-Diagonale hat, wenn man jetzt ein Pro Max hat, fällt das, denke ich, noch mehr ins Gewicht. Und das Pro Max soll ja auch von 6,7 auf 6,9 gehen von der Display-Diagonale. Und das normale iPhone Pro soll von 6,1 auf 6,3 Zoll Display-Diagonale gehen. Ja, das finde ich doch sehr, sehr interessant.
Meinst du, wenn das 16er dann da ist und diese Ränder hat, wie fett mir meine Ränder an meinem 13er vorkommen? Das ist ja alleine schon ein Grund, ein Upgrade zu kaufen.
Ja, wenn du finde ich schon.
Wenn ja, meinst du?
Ja, ich finde das schon. Also
mich stören die am 13er überhaupt nicht. Das Einzige wäre vielleicht, was ich mir wegwünschen würde, wäre die Notch, aber irgendwo muss die Technik ja hin. Deswegen haben wir ja auch die, wie heißt es, die Pill? Nee, wie heißt es offiziell? Bei deinem jetzt? Du hast ja nur noch
Dynamic Home. Island heißt das Ding.
Ja, Dynamic Island heißt es.
Genau. Denk immer an Monkey Island, meine Güte. Ja, ja, ja.
Ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Genau, Dynamic Island. Das würde ich mir halt nochmal irgendwie, wie gesagt, am besten wegwünschen. Ja, wie gesagt, irgendwo muss die Technik ja hin. Aber ansonsten, die Display-Ränder finde ich jetzt nicht übertrieben fett an dem Gerät.
Ja.
Klar, noch dünner, auch nice.
Aber wenn
wenn du
quasi das Gefühl hast, du hast nur noch Screen in der Hand, also nur noch Displayfläche in der Hand, ist das schon beeindruckend, finde ich. Also, aber gut, das ist ja auch.
Aber das ist ja im Prinzip jetzt auch schon.
Also ja, aber wenn du dann.
Das fällt ja gar nicht so ins Auge.
Wenn du dann nur noch 1,15 mm hast, anstatt jetzt wie beim 14er 2,15, wenn du quasi 1
Millimeter. Ja, genau, so fetter Rand, ey.
Ja, das ich denke, das merkst du schon. Das klingt jetzt auf dem Papier wahrscheinlich nicht so viel, aber ich denke, ich könnte mir vorstellen, wenn du das in der Hand hast, das merkst du. Also
ich denke, gerade das 13er und 16er wirst du da auf jeden Fall definitiv, wenn du das in der Hand hältst, einen Unterschied sehen. Auf jeden Fall, das fällt auf. Alleine auch schon deswegen, weil, wie gesagt, du hast ja die Dynamic Island im Vergleich halt auch zur Notch. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, was definitiv auffällt. Aber die Ränder sind schon, ja, wenn man darauf achtet, fallen sie einem definitiv auf. Ich finde es jetzt nicht so gravierend, aber okay, ja, das ist ja, aber da dürfte zum 16er, wenn die Zahlen stimmen, definitiv auch auf den ersten Blick ein Unterschied zu erkennen sein, was die Displayränder betrifft. Würde mir auch gefallen, aber wie gesagt, mich stört das jetzt bei dem 13er nicht.
Nein.
Und ob mich das dann stören würde, wenn ich mal einen 16er in der Hand hatte, ja, wage ich jetzt auch zu bezweifeln, ja.
Stören würde es mich jetzt auch nicht, aber es würde mich freuen. Also es würde mir mehr auffallen, als wenn das Gerät dünner wird. Also wenn das ganze Gerät dünner wird, da würde ich jetzt vorziehen, mach doch die Displayränder dünner, wenn ich es jetzt mir aussuchen könnte. Das meine ich damit.
Ja, das Einzige, was mich dann halt wieder irgendwo so zum Nachdenken bringt, ist, wir haben schon das 16er und ich bin ja eigentlich noch auf dem 13er und mit dem sehr zufrieden.
Das 16er kommt erst, wir haben das 15er.
Nein, ja, wir haben das 15er, aber dieses Jahr kommt ja das 16er und wir haben schon Juni, das darf man nicht unterschätzen.
Ja, klar.
Weil September kommt,
das ist ja bald.
Nicht mehr so weit weg, genau. Ja. Deswegen, also jetzt nochmal ein 15er kaufen, würde für mich keinen Sinn machen.
Nee.
Außer, wie gesagt, mein 13er würde halt von heute auf morgen irgendwie unreparierbar kaputt sein und ich müsste upgraden. Mein Gott, was soll ich denn dann machen? Ja, klar, könnte ich mir nochmal ein gebrauchtes irgendwie kaufen, aber ja, das ist ja, auf jeden Fall müsste ich mir halt ein anderes Gerät kaufen. Und in meiner Situation würde ich wahrscheinlich dann irgendwie noch ein altes Android nutzen bis zum September. und würde das Geld dann lieber in ein iPhone stecken, als dass ich jetzt irgendwie übergangsweise nochmal ein gebrauchtes oder ein 15er kaufe. Wie gesagt, da musst du auch mal wieder gucken, oh ja, 13er, 16er ist jetzt oder kommt jetzt im September, so lange nutze das Gerät jetzt schon, funktioniert nach wie vor einwandfrei. Klar, optisch hat es ein bisschen gelitten, ja. Sieht nicht mehr neu aus, oder nicht mehr, ja, sieht immer noch sehr gut aus, aber du siehst da schon so ein, zwei kleine mikroskopische Macken an dem Ding, wenn du da drauf guckst, ja. Aber ansonsten ist es ja wirklich noch ein Top-Gerät, ja. Ich sehe bis jetzt noch keinen Grund, ja, warum ich unbedingt zum 16er greifen soll. Vor allem, weil das 20er ja auch irgendwann kommt.
Ja, ja. Wenn es danach geht, ich
apropos, hoffe, wie wird denn das 20er heißen? Ist das Double X?
Keine Ahnung.
Und werden wir dann das 30er sehen mit einem Triple X?
Und da kommt dann Vin Diesel wieder ins Spiel.
Ja, der kommt dann im Rollstuhl.
Ach, der ist noch gut in Form. Der ist noch gut in Form. Also für sein Alter ist er wirklich noch gut in Form. Auch, ja gut, lasst uns nicht abdriften in cinematische Themen. Das ist nicht so schön. Ja gut, ich fand das
Willst du über Fernsehserien sprechen? Momentan so kontrovers ist doch der Acolyte.
Ich arbeite mich gerade in Twin Peaks ein, aber ich fange ganz alten Twin Peaks Folgen.
Okay. Ja. Kann man machen.
Und da arbeite ich mich gerade intensiv ein. Besonders der Soundtrack ist ja so geil. Also von den Original Twin Peaks Folgen. Ja, aber gut.
So, okay, Ende Gelände.
Dann lass uns doch mal über Justin Long sprechen.
Ach, stimmt, ja.
Ja, genau, das ist auch so ein Kollege, der seine Seele an jeden verkauft, der ihnen Geld gibt. Der hat ja in meiner Welt so ein bisschen einen Respekt und Achtung verloren, muss ich sagen. Früher dachte ich immer noch, der macht das so ein bisschen aus Überzeugung, die Werbung für Apple, aber ich glaube, der macht für jeden Werbung, der ihn 5,90 Euro auf den Tisch legt. Also ich glaube.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr.
Ich glaube, wenn wir unser Portemonnaie ganz weit aufmachen, macht er auch für Geek-Café Werbung.
Also ich glaube, vielleicht bei Cameo oder so, dass man da.
Der ist, glaube ich, für jeden, der ist, glaube ich, relativ erschwinglich, würde ich sagen. In Anführungsstrichen. Zumindest hat er jetzt für Qualcomm Werbung gemacht. Und wir verlinken
die
das.
Die ist ein bisschen nach hinten losgegangen.
Die ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Erstmal ist diese Werbung, setzt diese Werbung ganz, ganz viel voraus. Erstmal setzt sie voraus, dass du die alten Apple-Werbetrailer kennst oder die alten Apple-Werbefilme kennst. Und die liefen ja von 2006 bis 2014. Es gab insgesamt, glaube ich, 60 Werbespots, die ausgestrahlt worden sind. Und laut einem Interview mit Justin Long gab es 300 Episoden, die aber, wie gesagt, nicht ausgestrahlt worden sind. Nur 60 oder 66 davon wurden dann dementsprechend auch ins aktive Marketing reingenommen. Und es ist ja nicht so, dass Justin Long das erste Mal fremd geht. Er hat das ja mit Huawei, mit Samsung, mit allen anderen Anbietern, die ihnen ein paar Euro auf den Tisch geworfen haben, auch schon getan. Also das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass er für Qualcomm Werbung, für andere Werbung macht, außer für Apple. Und das Qualcomm-Ding ist ja komplett nach hinten losgegangen, weil, wie gesagt, sie setzen voraus, dass man die Kampagne aus den frühen 2000er Jahren kennt und dass jeder weiß, was Qualcomm ist. Und das sind ja zwei Dinge, die in der Masse, also in der kompletten Masse der Otto-Normalbürger völlig unbekannt sind. Oder mittlerweile schon unbekannt sind. Also diesen Apple-Werbespot, den würde ich in einen größeren Bekanntheitsgrad zusprechen als Qualcomm. Aber das ist ein Werbespot, der nach meiner Meinung komplett nach hinten losgegangen ist. So finde ich jetzt. Aber okay.
Ja,
muss halt jeder selbst für sich entscheiden. Und ob man sich an alle verkaufen möchte, die ihnen da so ein bisschen Geld auf den Tisch werfen, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Keine Ahnung. Ja. Es ist ja genauso, wenn jetzt will jetzt nicht noch in weitere Fettnäpfchen reintreten. Ich lasse es sein. Ich lasse es.
Du lässt es?
Ja. Sonst wird jetzt lasse ich mich noch weiter negativ über Justin Long aus. Das möchte ich nicht. Vielleicht sehe ich das auch nur zu streng, dass er sich da an jeden verkauft hat. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob es da keine langfristigen Ausschlussklauseln gab bei Apple. Weiß ich nicht. Und ob das zeitlich nur kurz limitiert war, dass er denn nicht 2 Jahre später dann zu Intel gehen kann und da Werbung machen kann, was er ja nicht getan hat, aber ob sie das Apple nicht so ein bisschen ausgeschlossen hat in den Werbeverträgen, wie lange man dann halt noch Abstand hat zu dem nächsten Werbedeal, ob er denn, weil er ist ja immer in der Branche geblieben, ne? Samsung, Huawei etc. Er hat jetzt ja nicht irgendwas für was anderes Werbung gemacht und ich weiß nicht, wie die Werbeverträge ausgestaltet waren von Apple, weil man hat ihn ja schon sehr, sehr lange auch nach dieser Kampagne mit Apple in Verbindung gebracht.
Ja, deswegen wurde er auch entsprechend engagiert, ja, um den Bezug da einfach auch herzustellen.
Ja, ja klar, das war ja Absicht. Ja. Ne?
Ja, wenn du mal überlegst, ja, der Junge hat ja in Die Hard mitgespielt, also im vierten.
Der vierte Teil, ja.
Im vierten. Wobei ich auch nicht verstehe, wieso hieß der, ich kann schon verstehen, warum er in Deutschland stirbt langsam 4.0 hieß, weil es war der vierte Teil und der Bezug auch dann gerade zur Thematik des Films, okay. Ja. Aber im Englischen hieß er ja damals Live Free or Die Hard. Also manchmal muss man sich auch fragen, wie so die deutsche Marketingstrategie von manchen aussieht, ja.
Ja. Alle sagen ja, der vierte Teil war nicht so toll. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich finde den vierten Teil gut. Besser als den fünften Teil zum Beispiel. Aber okay.
Ich finde, es gibt definitiv schlechtere Teile als den vierten.
Der fünfte war zum Beispiel nach meiner Meinung nicht so toll.
Aber generell kann man über die Qualität der Teile nach dem ersten generell schon anfangen,
gut zu
diskutieren. Da gibt's definitiv, kann man da einiges an Kritik loswerden.
Ich meine, es ist Bruce
Willis.
Aber
nach wie vor, der erste ist über jeden Zweifel erhaben. Er hat zwar hier so ein, zwei Schwächen, aber trotzdem ist das mit einer der, und ja, der Top 3 Bruce Willis Filme für mich, ja, definitiv.
Also es gab schlechtere Filme, die Bruce Willis gemacht hat, als den vierten Teil.
Ja,
also jetzt abgesehen
jetzt
von
Ende seiner Karriere gab es ja wirklich ein paar grottig schlechte Dinge. Aber auch da mit dem Wissen, was man heute hat, muss man sagen, der hat halt mitgenommen, was er kann, um da halt auch nochmal entsprechend Geld zu verdienen. Ja. Kann man in so einer Situation, denke ich mal, heute sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Von daher denke ich mal, nach wie vor sehr vieles sehr richtig gemacht. Von den Entscheidungen her in seiner Karriere. Also, wie gesagt, mit dem Wissen heute kann man das,
klar,
denke ich mal, relativ gut einordnen. Klar.
Man weiß ja, dass mit seiner Krankheit dementsprechend auch vernünftige Alterspflege und gesundheitliche Versorgung nicht ganz günstig ist. Ne? Ist nun mal so. Ja. Gut, auch so ein Thema, was mich immer wieder runterzieht, wenn ich dran denke.
Ja, deswegen, lassen wir jetzt auch mal links liegen.
Wie krank Bruce Willis ist.
Und machen weiter im Programm.
Und ausnahmsweise bin ich dafür, dass sie in dem Fall wirklich einen Avatar erschaffen, der noch weitere Filme drehen kann, in Anführungsstrichen. Noch so einen sechsten Teil, Stirb langsam. Wäre doch was.
Genau, ich wollte eigentlich mit dem Thema Film Schluss machen, aber wo du das jetzt gesagt hast, aber auch genau da, ja, haben sie es nicht verstanden, in dem Franchise einen Übergang zu machen zu einer jungen Generation. Sie hatten zweimal die Möglichkeit.
Zum Sohn zum Beispiel, im fünften Teil hätte funktioniert.
Wie gesagt, sie hatten die Möglichkeit und haben es verpennt. Sie hatten einmal die Möglichkeit, wie gesagt, okay, Justin Long war ja nicht im Film sein Sohn, aber da hätte man zumindest mal auch gerade in Bezug auf die Thematik das so strukturieren können, dass man da eventuell einen Nachfolger mit ins Spiel bringt. Nicht den Justin Long jetzt, aber wie gesagt, dass man da schon mal vorausschauend was macht mit seinem Junior, den man eingeführt hat, hätte man was machen können.
Mit seiner Tochter hätte man was das machen können, die war ja auch Bestandteil der Filme. Ja. Klar, man hätte viel.
Von daher, das wäre definitiv, hätte das was werden können. Aber andere Franchises haben es ja auch nicht geschafft. Ja, weder Indiana Jones hat es hingekriegt, aber egal. Ja, wie gesagt, eigentlich wollten wir das Fass ja nicht aufmachen. Aber wie gesagt, Indiana Jones hat es so dermaßen verpennt.
Ja.
Das ist echt traurig. Ja, weder damals mit Shia, okay, das gab nochmal ganz andere Probleme dann mit Shia LaBeouf, weder jetzt im letzten Teil, Ich habe den Namen der Schauspielerin schon wieder vergessen. Fleabag war die andere Serie. Egal. Wie gesagt, weder da haben sie es noch irgendwie hingekriegt, da was. Ich weiß es nicht.
Es ist aber auch ganz schwierig, da Anschluss zu finden mit anderen Schauspielern, finde ich jetzt. Das funktioniert auch nicht so hundertprozentig. Zum Beispiel MacGyver. MacGyver haben sie neu aufgelegt und ist nach meiner Meinung komplett nach hinten losgegangen. Ich verbinde ja, MacGyver.
Ich bin da leicht anderer Meinung.
Ja, oder Magnum PI war auch suboptimal, sagen wir es mal so. Also Tom Selleck ist halt Tom Selleck. Das ist für mich Magnum und nicht irgendein anderer.
Ja, genau. Und auch nicht Indiana Jones. Ne?
Ja, und auch nicht Richard Dean Anderson ist für mich MacGyver.
MacGyver, ja.
Ja. So ist das. Und David Hasselhoff ist für mich Michael Knight.
Ne? Ja, also nichts, was nach Kit kam, ja, nach Michael Knight, was nach Hasselhoff kam, hatte auch nur annähernd irgendwo was gerissen, ja.
Es gab dann mal so eine Neuauflage, da war Kit auch nicht mehr ein Trans Am, da war das irgend so ein anderes Auto.
Ja, da gab es ja auch die Gruppe Kit irgendwas Gedöns, wie hieß dann noch in die Serie? Da waren es doch 4 oder 5. Egal.
Ja,
es ist nicht im Kopf geblieben, von daher.
So ist es, dann ist es auch nicht relevant.
Ja. Wobei, eine Fernsehserie, die auf einer Film-Franchise basiert hat, die meiner Meinung nach wirklich gut war, war Lethal Weapon. Zumindest mal die ersten 2 Staffeln, 3, 2 Staffeln, fand ich wirklich sehr gelungen.
Ich habe mich nicht dran getraut, ich hatte Angst, dass das alles noch in die Hose geht.
Ja, okay, das ist nachher in die Hose gegangen, aber das hatte auch wieder ganz andere Gründe, aber ich fand entweder die ersten 2 oder die ersten 3 Staffeln fand ich sehr gelungen.
Das ist immer ganz schwierig, wenn man persönlich so starke Verbindung hat oder Verbindungen hat zu dem Hauptdarsteller und dann auf einmal eine andere Person kommt, die, wo man das Gefühl hat, sie kann nicht in die Fußstapfen reintreten oder passt da nicht hinein in diese Fußstapfen. Das ist schwierig, finde ich. Ja, es gibt im deutschen Fernsehen auch Ein Fall für 2. Klaus-Theo Gärtner war für mich der Matula, der Privatdetektiv. Und alles, was danach kam, war uninteressant für mich. Ja. Aber gut. Und dann gab es ja nochmal die Sonderfolgen, wo Klaus-Theo Gärtner dann in Spielfilmlänge dann nochmal 3 oder 4 Teile separat unter dem Label Matula gedreht hat. Die waren auch sehr, sehr gut. Aber das wurde ja auch nur, gab es auch nur 3 oder 4 Filme von. Das wurde ja auch leider nicht weitergeführt. Wahrscheinlich, weil er auch mittlerweile zu alt dafür ist. Aber das waren auch gute Krimis und die waren auch sehr, 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 sehr gut gemacht.
Da habe ich, glaube ich, schon nur 2 gesehen.
Ja, waren aber alle nach meiner Meinung sehenswert. Aber das ist auch meine Geschmacksfrage. Wahrscheinlich hat man ja auch diesen verklärten Blick auf Klaus-Theo Gärtner.
Ja.
Das kann natürlich auch sein. Ja. Gut, in diesem Sinne, nächstes Thema.
Doch viel länger drüber gesprochen.
Ja, das können wir gut. Die M3 Max und die neuen iPads mit M4-Chip, die haben eine kleine Überraschung. Sie beinhalten nämlich ein Smart-Home-Kommunikationsmodul, und das Smart-Home-Kommunikationsmodul basiert auf dem Thread-Standard. Das wurde so gar nicht öffentlich dokumentiert. The Verge hatte einen schönen, ausgiebigen Artikel zu rausgebracht. Und was mich so ein bisschen wundert, dass die Kollegen von iFixit das zum damaligen Zeitpunkt auch nicht festgestellt haben. Da fragt man sich natürlich, was haben sie noch mit den Chips vor? Und was bietet uns vielleicht macOS und iOS in den kommenden Versionen, wo dieser Chip für eingesetzt werden kann? Das ist noch so eine kleine Überraschung. Oder ich hoffe, da steckt noch eine kleine Überraschung drin. Und Apple zeigt dann halt Funktionen, die halt damit halt zu erledigen sind oder zu realisieren sind. Schauen wir mal. So, und jetzt sind wir eigentlich beim Gadget der Woche angelangt. Und die geneigte Hörerschaft, die uns schon länger verfolgt, die wissen ja, dass ich so ein paar Probleme habe. Gut, Probleme habe ich sehr viele, aber dass ich so gartentechnisch ein paar Probleme habe, das ist ja auch so ein Running Gag, der sich mittlerweile auch schon so ein paar Jahre durch unseren Podcast durchzieht. Und das Thema Gartenpflege, das wird ja bei uns immer wieder aufgegriffen. Auch so am Anfang unserer Sendung tauschen wir uns ja so ein bisschen ab und an mehr oder weniger regelmäßig über unsere Mähzeiten aus und klagen unser Leid, dass das Wetter mal nicht so stimmt oder was auch immer. Also Gartenpflege ist immer mal wieder ein Thema. Und auch in der Vergangenheit habe ich schon das ein oder andere Gerät besprochen, wo sich dann herausgestellt hat, naja, so toll ist das jetzt nicht für mein Leib- und Magenthema, die Rasenkantenpflege. Und ich habe mich dann intensiv in den letzten Wintermonaten mit dem Thema in der Theorie beschäftigt. Gott sei Dank in der Theorie, weil im Winter mäht man eigentlich keinen Rasen. Ich weiß nicht, bei uns in den Gegenden tut man das nicht und da hat man halt Zeit, sich theoretisch mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich bin da in ein ganz, ganz großes Rabbit Hole reingefallen und habe das wirklich versucht, tiefgreifend zu erkunden und das richtige Produkt oder auch die richtige Marke zu finden. Weil, wie gesagt, mit dem ein oder anderen Gerät, was ich im Einsatz hatte, habe ich Schiffbruch erlitten oder es hat sich nicht so als das Multifunktionsgerät herausgestellt, wie ich es in der Theorie erlesen hatte etc., sondern es hat sich dann nur in einem Bereich herausgestellt, wo ich es zwar immer noch einsetze, aber diese Querschnittskompetenz hat dieses Gerät leider nicht ans Tageslicht gelegt, um das jetzt mal ausführlich zu sagen. Und wie gesagt, ich habe mich da in der Theorie mit beschäftigt. Ich habe verdammt viele YouTube-Videos mir angeschaut und auch von professionellen Gartenarbeitern oder Leute, die das professionell betreiben, die das auch beruflich machen. Und wenn das Leute beruflich machen, geht man ja immer davon aus, dass sie professionelles Werkzeug einsetzen, um dementsprechend auch hochwertige Arbeit abzuliefern und auch ihre Arbeit effizient und schnell erledigen zu können. Und ich habe mich da so, glaube ich, durch 60, 70, 80 verschiedene YouTube-Videos durchgequält. Und meistens halt waren das Videos aus den Staaten. Da ist es auch so ein Trend, habe ich das Gefühl, dass viele Gärtner oder Gartenpfleger ihre Arbeit in Videoform dokumentieren. Das ist in Deutschland sehr selten der Fall. Es gibt da so ein paar herausragende deutsche YouTube-Kanäle, wo das auch der Fall ist, aber nicht in der Masse, wie es in den Staaten oder in England der Fall ist. Und da bin ich auf eine Marke immer wieder aufmerksam gemacht geworden oder hingewiesen worden, dass die Marke Ego oder Ego, E-G-O, die ist mir immer wieder unter die Augen gekommen und Profis haben sich halt sehr, sehr, sehr positiv über diese Marke geäußert. Gibt natürlich auch die Fraktion, die mit dem, ich würde sagen, mit dem Marktführer, der auch im Kettensägenbereich der Marktführer ist, immer wieder Videos halt mit dem Hersteller. Aber an zweiter Stelle oder ich würde sogar sagen, auf Augenhöhe ist die Marke Ego mir immer wieder untergekommen. Und darum soll es auch heute gehen. Und aufgrund dessen, dass dieses Thema halt extrem komplex ist, teilen wir das in zwei Teile auf. Heute sprechen wir über die Kerntechnologie, die sich in der kompletten Ego-Baureihe wiederfindet, also im kompletten Ego-Ökosystem wiederfindet. Nämlich heute geht es um die Akkutechnologie. Und in der nächsten Folge oder vielleicht auch in der übernächsten Folge sprechen wir dann über den Erfahrungsbericht und konkret um das Thema Rasenkantenpflege und über die Erfahrungen, die ich halt mit den Produkten oder mit dem Produkt konkret gemacht habe. Aber heute geht es um die Kerntechnik, nämlich um die Akkutechnik. Und das ist nicht ganz trivial, zumindest nicht bei den Produkten aus dem Hause Ego, weil Ego hat sich da sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Und vielleicht einleitend ein paar kurze Worte zu der Marke Ego. Ego ist in 65 Ländern vertreten und produziert jährlich über 10 Millionen Gartengeräte respektive Werkzeuge, die natürlich auf Akkutechnik basieren. Und IGO hat über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Akkutechnologie. Angefangen hat das Ganze, dass sie auch für andere Hersteller Akkus entwickelt haben oder Akkutechnologie entwickelt haben. Und vor ein paar Jahren sind sie halt auf die Idee gekommen, ja, wir können jetzt eigentlich auch mal eigene Geräte anbieten. Und das haben sie dann auch getan. IGO selbst sagt, dass ihre Gartengeräte die gleiche oder sogar noch bessere Leistung erbringen als benzinbetriebene Konkurrenzprodukte. Und das ist natürlich eine steile Aussage und davon habe ich mich natürlich dann auch selbst überzeugt. Und ich möchte natürlich nicht meinem Erfahrungsbericht vorweggreifen, aber Spoiler-Alarm, das kann ich bestätigen, nachdem ich das jetzt ein paar Wochen getestet habe, kann ich das schon mal bestätigen. Und wie gesagt, bei so einem System, was auf Akkutechnik basiert, ist natürlich das Kernprodukt oder die Kerntechnologie logischerweise der Akku. Und die Grundlage dafür ist, oder ja, der Dreh- und Angelpunkt dafür ist der patentierte 56 Volt ARC Lithium-Ionen-Akku. Und das ist die Basis von dem Ganzen. Und die Basis hat natürlich Technologie verbaut. Und eine Kerntechnologie ist das Keep Cool Phasenwechselmaterial. Bedeutet, wenn man Akkus einsetzt, da hatten wir gerade auch schon kurz vor der Sendung drüber gesprochen, ist es natürlich wichtig, die optimale Betriebstemperatur von dem Akku halten zu können. Weil das ist entscheidend für die Leistung und auch die Dauer. Der Akku muss optimal gekühlt sein, um auch die Leistung abrufen zu können und auch den Akku lange einsetzen zu können, also lange am Stück einsetzen zu können. Gerade bei professionellen beim professionellen Einsatz, wo die Geräte ja auch auf großen Grundstücken eingesetzt werden, ist es halt wichtig, den Akku auf eine bestimmte Temperatur halten zu können und das Hitzemanagement oder das Wärmemanagement ist da halt ganz wichtig. Und da hat dieser Akku entscheidende Vorteile durch halt diese Keep-Cool-Technologie, die übrigens patentiert ist. Und das ist, wie gesagt, ein Phasenwechselmaterial. Und dieses Phasenwechselmaterial umhüllt jede einzelne Akkuzelle. Und das sorgt dafür, dass der Akku, oder das ist ein Punkt da, der dafür sorgt, dass der Akku auf optimale Betriebstemperatur gehalten wird. Und dazu kommen noch verschiedene andere Designmerkmale. Das bedeutet auch, dass der Akku bogenförmig gestaltet ist. Das ist diese ARC-Technologie. Durch dieses bogenförmige ARC-Design wird zusätzlich dafür gesorgt, dass der Akku halt nicht zu warm wird und auf Temperatur bleibt und sich selber kühlt. Dazu kommt noch, dass alle Akkus außen an den Geräten angebracht sind. Das bedeutet, nichts kommt in das Innere von den Geräten hinein, sondern man hat quasi, egal ob man jetzt einen Laubbläser hat oder ein Rasentrimmer etc., die Akkus werden alle außen angebracht und durch die Umgebungstemperatur und dass der Akku quasi im Freien hängt, mehr oder weniger, hat man natürlich auch noch eine bessere Kühlung. Das sind also so diese drei großen Punkte, die dafür sorgen, dass der Akku die optimale Betriebstemperatur hält. Und Betriebstemperatur sorgt natürlich auch für die optimale Leistung und den Einsatz auf Strecke, also den langen Einsatz des Akkus. Außerdem gibt es natürlich noch ein intelligentes Strommanagement, bedeutet, der Akku oder die Akkuzellen werden permanent überwacht, bedeutet, die Temperatur wird permanent überwacht und auch die Leistung, ob die Leistung dementsprechend erbracht wird. Das ist alles eine intelligente Technologie halt, die im Akku verbaut ist. Ja, das sind so die Grundfunktionen, die in dem 56 Volt ARC Lithium Akku verbaut sind. Und Besonderheit oder besser gesagt, wichtig ist auch, dass alle Akkus durch das gesamte IGO-Sortiment einsetzbar sind oder verwendet werden können. Es gibt sogar Aufsitzrasenmäher, die dementsprechend auch mit dem Akku zu betreiben sind. Natürlich gibt es die Akkus in verschiedenen Klassen, das heißt verschiedene Speicherklassengrößen, Akkukapazitäten. Und man kann dann halt auch im Aufsitz mehr Rasenbereich die Akkus in Reihe schalten, also mehrere Akkus verbauen und in den Rasenmäher reinstecken. Aber um den Rasenmäher soll es halt gar nicht gehen. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. IGO hat ein wahnsinnig großes Produktportfolio. Ich habe mir halt nur ein ganz spezielles Produkt angeschaut und darüber geht es dann im nächsten Bericht. Aber heute wollte ich halt ein wenig die Akkutechnologie erläutern und warum das Ganze so besonders ist und warum ich mich halt für ein Akkusystem entschieden habe, obwohl ich so ein bisschen Vorurteile hatte, die wurden aber dann ganz schnell aus dem Weg geräumt. Und ich bin der Meinung, dass ein Akku oder ein Akkusystem, wenn man sich für das Richtige entscheidet, durchaus Vorteile hat gegenüber einem benzinbetriebenen Produkt. Man hat keine Vibration vom Motor her, man hat keine Lautstärkenbelästigung, man hat ganz wenig Wartungsarbeiten. Teilweise bei den Laubbläsern muss man doch ein Gemisch haben, ein Zweitakter-Gemisch haben. Man hat keine Geruchsbelästigung. Es ist, wie gesagt, wesentlich wartungsarmer, mit so einer Akkutechnologie zu arbeiten, als dementsprechend mit so einem benzinbetriebenen Gerät, was man da ganz nah am Körper hat. Gerade wenn man mit einer Motorsense arbeitet, hat man ja so einen Motor relativ nah am Körper oder hinter sich, neben sich. Und das ist halt auch eine Geräuschbelastung für den Arbeiter an sich und auch für die Umwelt. Und es gibt ja einige Städte in Deutschland, wo Laubbläser mit benzinbetriebenen Motoren mittlerweile untersagt sind. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Und ich glaube, Los Angeles ist auch eine Stadt, wo benzinbetriebene Laubbläser auch nicht erlaubt sind. Das habe ich neulich irgendwo auf so einem Nachrichtenportal gelesen. Und wie gesagt, es ist flüsterleise, man hat halt die einzige Lautstärke, die man halt hört, ist das Werkzeug, was man halt vorne hat. Je nachdem, was man für ein Werkzeug installiert hat, hat man dementsprechend die Lautstärke von dem Werkzeug und das ist nicht so viel, nach meiner Meinung. Auf jeden Fall weniger, als wenn man da noch einen benzinbetriebenen Motor am Start hat. Ja. Und die Ladezeiten sind auch sehr, sehr gut. Natürlich je nach Akkugröße unterscheidet sich das Ganze, aber IGO gibt an, dass sie branchenweit den schnellsten Ladeprozess haben. Ja, das kann ich soweit nicht unbedingt bestätigen, weil ich noch keinen Vergleich habe, aber das ging schon sehr, sehr fix, den Akku zu laden. Und ich muss sagen, das hat sich schon sehr, sehr schnell angefühlt, aber ich habe logischerweise keine realistischen Vergleichswerte, aber gefühlt war das schon extrem schnell und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Aber da gehen wir ja schon wieder in den Bereich des Erfahrungsberichts rein und das wollte ich auch gar nicht machen. Ich wollte eigentlich heute nur primär über die Akkutechnologie sprechen, damit wir jetzt nicht zu viel Redezeit für ein Produkt haben, sondern dass wir das ein wenig aufteilen auf zwei kleine Berichte, mehr oder weniger. Gut, das dazu und in den nächsten Wochen dann mehr über den Erfahrungsbericht und da werde ich dann logischerweise auch noch mehr Erfahrungen sammeln können und was dazu sagen. Wenn der ein oder andere Hörer Fragen dazu hat, einfach mal kontaktieren, vielleicht kann ich das dann auch mit in die nächste Sendung oder in den nächsten Bericht mit aufnehmen. Das ist dann immer noch ganz interessant, wenn man dann noch Fragen aus der Hörerschaft beantworten kann. Gut, das zum Gadget der Woche, mehr oder weniger.
Okay.
Gut. Ja, dann haben wir es doch für die Woche. Dann hören wir uns irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Das Thema steht ja mehr oder weniger schon fest. Wir werden über die WWDC sprechen.
Hurra.
Ich hoffe, es gibt genügend
Gespräche. Wir lassen ChatGPT über die WWDC sprechen für uns.
Ja, na gut. Ob die Idee jetzt so gut ist, weiß ich nicht.
Wir können es mal testen.
Ja. Nicht jede Idee ist unbedingt ist eine gute Idee, aber das hat uns ja noch nie gehindert, es zu tun. Gut, in diesem Sinne hören wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder
genau,
mit einer monothematischen Sendung. Bis dann. Ciao, ciao.
Jo, tschüss.